Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir hören Gottes heiliges Wort für den heutigen Sonntag, Jubilate. Es steht im 2. Korintherbrief des Paulus im 4. Kapitel. Wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, auf dass die Gnade durch viele wachse und so die Danksagung noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir bitten dich, öffne du unsere Ohren und unsere Herzen für dein heiliges Wort. Amen. Liebe Gemeinde, der Frühling, was für eine wunderbare Jahreszeit. Die Sonne scheint, die Blumen blühen. Ich war neulich bei Pflanzen und Blumen. Die Azaleen, das war einfach herrlich, das zu sehen, diese wunderbare Pracht. Purpurrot blühte es, die Rhododendren fingen an zu blühen. Also es lohnt sich, wenn ihr heute Zeit habt und wenn die Sonne noch scheinen sollte heute Nachmittag, geht einfach mal hin. Wunder, wunderschön. Die Mandelbäume und. Sogar im Schaukasten hat es der Frühling versteckt. Wenn ihr nachher nach Hause geht, guckt doch einfach mal raus. Auch da blüht es wunderbar. So ähnlich ist es bei den Menschen auch. Es ist wunderschön mitzuerleben, wenn sozusagen die Knospe sich entfaltet. Wenn ein Mensch geboren wird, sozusagen die Knospe entsteht am Baum der Menschheit und wie dann die Knospe immer weitet und immer schöner wird. Man sagt, oder im Psalm 8 heißt es, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Jubilate, lasst uns jubeln, wie herrlich Gott unsere Welt geschaffen hat. Und doch, ihr habt wahrscheinlich auch schon gemerkt, die ersten Blütenblätter sind schon am Runterrieseln. Die Bäume sehen nicht mehr so bunt aus, sondern eher grün. Und so ähnlich ist das bei den Menschen auch. Es bleibt nicht immer bei dieser wunderbaren Knospe, die gerade sich entfaltet, sondern, so habe ich es jedenfalls gelesen, mit 18 ist das Gehirn auf seinem Höhepunkt. Danach geht es so langsam wieder bergab. Man ist zwar trotzdem natürlich nicht dumm gleich, aber vieles, was weniger wird im Gehirn, wird durch die Lebenserfahrung ausgeglichen. Und mit 20 fangen die ersten Fältchen an, sich zu bilden. Und ab 30 werden noch mehr Körperzellen abgebaut als aufgebaut und die Kräfte werden noch weniger. Zu der Herrlichkeit des Menschen gehört eben auch das dazu, dass es nicht nur ein Aufbau ist, sondern auch ein Abbau. Paulus schreibt in unserem Predigtwort, unser äußerer Mensch verfällt. Das hat Paulus an seinem eigenen Körper auch miterleben müssen. Nicht nur, dass er bei jedem Geburtstag merkte, oh, ich bin wieder ein Jahr älter geworden, sondern sein Körper war ja in besonderer Weise mitgenommen worden. Er ist ja als Christ, als Missionar verfolgt worden und ist nicht nur gefangen genommen worden, sondern dabei auch geschlagen worden. Er schreibt, er wurde 5-mal verurteilt zu jeweils 39 Geißelhieben. 3-mal wurde er mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt, hat 3-mal Schiffbruch erlitten. All das lässt einen Körper natürlich nicht unangetastet, sondern das greift einen an. Außerdem hat er eine schwere Krankheit gehabt. Wir wissen nicht genau, was für eine Krankheit. Viele nehmen an, es wäre eine Augenkrankheit gewesen, aber wir wissen es nicht genau. Was wir aber wissen ist, dass Paulus gebetet hat, hat zu Gott gebetet, bitte lass doch diese Krankheit von mir gehen. Und Gott antwortet ihm, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So hat Paulus also an seinem eigenen Leib erfahren, das Leben ist nicht nur ein Knospen und Blühen und Blüte bekommen, sondern es treten auch Trübsale auf in seinem Leben und so ähnlich wohl auch in unserem Leben. Viele Menschen, die im Moment gerade in der Ukraine leben, im Gazastreifen, in Israel, im Sudan, im Iran und in anderen Ländern, müssen miterleben, wie stark die Trübsal in ihrem Leben zugeschlagen hat. Und viele auch unter uns in ihrem persönlichen Leben merken es. Das Leben ist nicht immer leicht und locker, sondern da ist ziemlich viel Not. Wie kam Paulus damit zurecht als Christ, wenn er all diese Schwierigkeiten in seinem Leben erleben musste? Für mich ist es interessant, dass er nicht Gott anklagt und sagt, hey Gott, ich bin so ein wunderbarer Christ, wie kannst du nur, dass ich so etwas erdulden muss? Das sagt er nicht. Sondern er gibt uns 5 Trostargumente an die Hand, wo auch wir ja vielleicht selber uns deutlich machen können, ja, in unserem Leben ist nicht alles Knospen und Blühen, aber auch in der Trübsal sind wir nicht allein. 5 Argumente bringt er. Das erste ist, dass er sagt, das tröstet doch ungemein. Jesus Christus ist auferstanden. Über 500 Menschen haben ihn an einem einzigen Tag damals gesehen. Oder wir haben vorletzten Sonntag von dem Thomas gehört, der nicht nur ihn sehen durfte, sondern der ihn sogar anfassen durfte. An Händen, Füßen, an den Wunden eben. Jesus ist auferstanden. Das durfte Paulus auch persönlich erleben. Wir wissen ja, auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus war ja dieses Licht gekommen und Jesus hatte zu ihm gesprochen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er hat ihn persönlich angesprochen und am Ende wurde Paulus dann in Damaskus getauft und durfte miterleben, dass er durch die Taufe ja zu Christus gehörte. Und er schreibt dann in unserem Predigtwort, wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus. Gott wird uns auferwecken mit Jesus. Das galt für Paulus, diese Gewissheit, Christus ist auferstanden und er wird auch mich auferwecken. Warum weiß er so genau? Weil ich getauft bin. Und genau das Gleiche gilt für uns auch. Christus ist auferstanden und in der Taufe haben wir die Auferstehung und das ewige Leben geschenkt bekommen. Was für ein Trost. Das als das erste, Christus ist auferstanden, auch wir werden auferstehen. Und dann ist es interessant zu lesen, wie wird denn die Auferstehung aussehen? Und da beschreibt Paulus in seinem 1. Korintherbrief ziemlich gut, wie das sein wird. Nämlich, dass wir zum Glück nicht mit unseren Pickeln und Warzen und was weiß ich, Rückenschmerzen und Bauchschmerzen in den Himmel kommen, sondern es wird anders sein. Paulus schreibt, es könnte jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. So auch die Auferstehung der Christen. Es wird gesät, verweslich, und wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Wie ein Weizenkorn in die Erde fällt und vergeht und etwas Neues hervorkommt aus dem Weizenkorn, so wird es bei unserer Auferstehung auch sein. Man wird uns zu Grabe legen oder wir werden eingeäschert werden. Und aus diesem heraus wird etwas Neues entstehen in der ewigen Herrlichkeit. Wenn wir also im apostolischen Glaubensbekenntnis sagen, ich glaube an die Auferstehung des Fleisches, dann ist nicht damit ausgedrückt, dass unsere Pickel auferstehen, sondern ist ausgedrückt, jeder von uns persönlich wird auferstehen, wird im jüngsten Gericht vor Gott stehen und der zu Christus gehört, wird in Ewigkeit selig werden, er ganz persönlich. Christus ist auferstanden, auch wir werden auferstehen und zwar aus Gnaden allein. Wir brauchen nicht ängstlich durch Planten und Blumen zu gehen und denken, oh oh, jetzt fallen schon wieder die Blüten ab, die Blüten von den Bäumen. Oh oh, jetzt geht der Frühling meines eigenen Lebens so langsam dem Ende entgegen und der Sommer und der Herbst und dann vielleicht sogar der Winter kommt. Sondern wir dürfen wissen, wir sind aus Gnaden gerettet. Wir gehören aus Gnaden, geschenkterweise, zu Jesus Christus dazu. Wir sind erlöst. Vielleicht darf ich das mal vergleichen mit dem Toten Meer. Im Toten Meer kann man ja, auch wenn man nicht schwimmen kann, trotzdem schwimmen, weil der Salzgehalt so groß ist. Und ähnlich vielleicht kann man sagen, die Tränen Jesu Christi, der Todesschweiß ist so intensiv, dass wir in der Ewigkeit nicht untergehen werden, sondern wir werden bei Christus in der Ewigkeit leben. Er lässt uns in der ewigen Verdammnis nicht versinken, sondern wir werden auferstehen. Im Römerbrief heißt es, wir sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Was für ein Trost! Christus ist auferstanden, wir werden auferstehen, und zwar nicht, weil wir so toll sind, sondern aus Gnaden allein. Und das führt wiederum dazu, noch einmal über das Leiden nachzudenken. Das Leiden in dieser Welt. Nämlich, dass unser Leiden eben ein Ziel hat, in der Ewigkeit. Denn so wie das Leiden Jesu als Ziel hatte, dass wir Menschen nicht in Ewigkeit Leiden brauchen, sondern von den Leiden der Hölle und der ewigen Verdammnis befreit sind, so auch bei unserem Leiden. Paulus schreibt über das Leiden der Christen, dass es ebenso ein Ziel hat. Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Bei Paulus war das so, dass sein Apostelamt, was manchmal wirklich schwer zu ertragen war, mit all diesen Gefängnissen und Auspeitschungen und so weiter, dass sein Apostelamt etwas bewirkte. Es bewirkte Glauben in anderen. Und wenn Paulus sich fragte, Herr, warum muss ich leiden? Dann war ihm die Antwort, dein Leiden wirkt, damit andere Menschen selig werden. Paulus schreibt, Gott hat uns ein Amt gegeben, das die Versöhnung durch Christus predigt. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Wir sind nicht Paulus und unser Amt ist auch nicht das Amt des Paulus. Und trotzdem können ja auch wir überlegen, wozu ist eigentlich unser Leben da? Und um so ein bisschen mitzuhelfen beim Überlegen, habe ich die Missionsblätter, die ganz neu herangekommen sind, ausgeteilt. Dass wir eben auch als Christen unserer Gemeinde Anteil haben daran, an dem Amt des Paulus, nämlich von Christus weiterzuerzählen oder von Christus weitererzählen zu lassen. Darum sind die Missionsblätter ausgeteilt und dazu ist heute Nachmittag die Ordination des Missionsvikars Simon Fitzinger in Großösingen, dass auch Menschen durch ihn später dann von Christus hören, auch wenn sie nicht in Deutschland, sondern in anderen Erdteilen leben. Und so ist es auch in unserer Gemeinde. Das ist der Auftrag unserer Gemeinde, dass wir Gott loben und preisen, aber dass wir auch uns irgendwie überlegen, wie können wir die frohe Botschaft weitergeben. Vielleicht kennst du die Geschichte von der Rettungsstation. Ich will sie noch einmal erzählen. Es war eine Rettungsstation, ein Ufer, und an diesem Ufer, an dem Felsufer, zerschellten oft im Herbst, bei den Herbststürmen, viele Schiffe. Viele Menschen kamen bei diesen Schiffsunglücken zu Tode, sodass manche der Küstenbewohner sagten, wir müssen eine Rettungsstation bauen, dass wenn wieder ein Sturm kommt, dass wir Menschen dann irgendwie helfen. Vielleicht, dass wir ein kleines Boot kaufen, das in einer Hütte stellen und wie gesagt, im Fall eines Falles dann ausfahren. Gesagt, getan, sie haben eine kleine Hütte gebaut, haben eben beim nächsten Sturm ihr Schiff da genommen, ihr Boot genommen, sind zu den Schiffbrüchigen hingefahren, haben sie eingesammelt und sie vor dem Tode bewahrt. Und diese Schiffsbrüchigen waren so dankbar, dass sie eine Geldspende gemacht haben. Und die Leute, die für diese Hütte verantwortlich waren, haben gedacht, Mensch, wir bauen aus unserer kleinen Schiffshütte einfach ein etwas größeres Haus, vielleicht auch mit einem schönen Partysaal, vielleicht auch mit Billardtisch und so weiter, dass wir es da ein bisschen besser haben. Und dann kam der nächste Schiffbruch und es war wieder ähnlich. des Bootes ausgefahren, sie wurden gerettet, haben wieder eine Geldspende gemacht und aus diesem Partysaal wurde eine angenehme Hotelanlage mit Swimmingpool und allem Möglichen. Es ging den Leuten richtig gut, diesen Helfern. Und als das nächste Mal wieder ein Schiff am Ufer zerschellte, da haben sich die Leute gesagt, ach, es ist gerade so schön hier in unserer Hotelbar und in dem Pool. Wir haben echt keinen Bock jetzt auf diese kalte Winde und kaltes Wetter da draußen. Wir bleiben lieber hier bei uns, unter uns, uns geht es doch viel besser hier. Und so ist es bis heute in dieser Geschichte, dass am Ufer ganz viele Clubs stehen, einer nach dem anderen, die alle ehemals Hilfsstationen waren, die alle ehemals Leute retten wollten und die jetzt sich zur Ruhe gesetzt haben und sich in ihren eigenen schönen Gemäuern es gut gehen lassen. Was will diese Geschichte sagen? Natürlich sollen wir den Sonnenschein und sollen wir unser ganzes Leben auch genießen. Aber es gibt noch eine weitere Sache, die auch wichtig ist. Nämlich Gott zu loben und zu preisen dadurch, dass wir mithelfen, dass Menschen gerettet werden vor den Fluten der ewigen Verdammnis. Was uns also trösten kann, wir leiden nicht allein, wenn wir aus christlichen Gründen als Bekenner leiden müssen, sondern Christus selbst hat am Kreuz gelitten. Paulus hat gelitten. Und so hat auch unser Leiden als Christen ein Ziel, nämlich, dass andere selig werden. Paulus schreibt, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Unsere Trübsal schafft eine Herrlichkeit. Dieses Wort schafft im Griechischen ist das gleiche Wort wie für bei Landwirten, die den Boden aufpflügen, um die Saatkörner reinzutun. Und so ähnlich diese Trübsal, die wir erleiden müssen, lockert sozusagen uns selber auf, damit der Samenkorne der Herrlichkeit, der ewigen Herrlichkeit in uns eingehen kann und durch uns wachsen kann. Es tröstet, dass wir wissen dürfen, Christus ist auferstanden. Wir werden auferstehen aus Gnaden allein. Es tröstet, dass unser Leiden eben einen Sinn hat und ein Ziel hat. Auch wenn wir das Ziel und den Sinn nicht immer verstehen können und manchmal auch einfach sagen müssen, Gott, du hast mir dieses Leiden ins Leben gebracht. Ich weiß nicht warum und wieso, aber ich weiß mein Leben in deiner Hand. Und fünftens, es tut ungemein gut zu wissen, dass wir in unserem Leben und auch in unserer Trübsal auf die Ewigkeit zugehen. Unser Leben hier auf dieser Welt ist ja wie eine Art Zelt, das aufgebaut worden ist für eine kurze Zeit. Und irgendwann wird es einmal abgebrochen werden. Und wir tauschen dieses Zelt aus in ein festes Zelt, das standhaft ist in Ewigkeit. Paulus schreibt, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Liebe Gemeinde, der Frühling ist eine wunderbare Jahreszeit und weist darauf hin, auf den ewigen Frühling, der dann kommen wird, wenn unser Zelt abgerissen wird, hier in dieser Erde, auf dieser Erde, und wenn wir einziehen dürfen in das feste Haus, das Gott für uns gebaut hat in der Ewigkeit. Was für eine Zukunftsaussichten. Halleluja. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.